einen Übungszettel wird es keinen neuen mehr geben. Der Christoph meinte, dass er wahrscheinlich bis zur letzten Stunde mit dem jetzigen beschäftigt sei und eventuell stellt er dann einfach so noch eine kurze Aufgabe. Dann mündliche Prüfungen, wenn ich dran denke, werde ich es wahrscheinlich nochmal sagen. Da gibt es einen Zettel für die Anmeldung zur mündlichen Prüfung, den solltet ihr bereits ausgefüllt mitbringen, wenn er da halt zum gegebenen Zeitpunkt oder so erscheint. Weil wenn wir den erst ausdrucken müssen und euren Namen eintragen und so weiter, das dauert halt 10 Minuten und dann verschiebt sich für alle, die danach kommen, das natürlich was Ärgerliches und vielleicht auch zu mehr Nervosität führt. Also gerade im Hinblick auf eure Kollegen, bereitet es vor.
Dann müssen wir uns sonst irgendwie anmelden, an Prüfungsamt machen?
Nee, ich glaube nicht. Also mündliche Prüfungen im Prinzip ist das nur eine Sache zwischen uns beiden halt. Und wenn das dann erledigt ist, dann geht es rund ans Prüfungsamt. Also da bin ich mir fast sicher, dass das, es sei denn, da hat sich irgendwas geändert, dann hätte ich sicher erfahren. Aber also bitte diesen Zettel, ich nehme an, den findet man auf der Seite vom Prüfungsamt irgendwo halt ausdrucken. Das ist so eine Doppelseite, da kommt auch das Protokoll drauf und mitbringen. Also ich nehme an, ihr wisst, aber gerade im Bachelor, wenn man da mündliche Prüfungen macht, ist oft die erste und das ist dann ein bisschen nervig, wenn man dann immer wieder das Ding ausfüllen muss. Gut, dann weiter mit der Vorlesung. Also wir sind bei der starken Wechselwirkung angekommen. Wie schon das letzte Mal gesagt, wir gehen von zwei Seiten auf die starke Wechselwirkung zu. Einmal ausgehend von den Phänomenen, die ja sehr unterschiedlich sind von der fundamentalen Theorie. Also man beobachtet Mesonen und Baryonen, aber die fundamentalen Freiheitsgrade, die wir jetzt so ein bisschen angefangen haben, über das Quarkmodell zu bereden, sind eigentlich Quarks. Und ich meine, das ist natürlich nicht einfach oder war insbesondere nicht einfach, das zu entwickeln. Also wenn ich halt Quarks nie experimentell isoliert beobachten kann, muss ich erst mal drauf kommen, dass das die Freiheitsgrade sind. Also in der Elektrodynamik ist das viel primitiver, also Elektronen und Photonen und so kann man ja sehr einfache Experimente im Schulunterricht schon vorführen, dass man die sieht. Aber bei Quarks ist es halt im Prinzip oder nahezu unmöglich. Also deswegen gibt es halt zwei Ansätze. Einmal versuche ich die Phänomene zu modellieren. Im Prinzip war das diese effektive Theorie von Protonen, Neutronen und Pionen, wo wir kurz skizziert haben. Und jetzt halt, wenn man genauer hinschaut, dann dieses Quarkmodell. Und da waren wir noch stehen geblieben bei einem Abschnitt 922, nämlich die Quarkfarben. Also gerade nochmal zur Erinnerung, Quarks haben den Flavor und wenn man die Flavors in jeder beliebigen Kombination anordnet, dann konnte man im Prinzip halt auf die beobachteten Mesonen und Baryonen, also insbesondere das leichteste sogenannte pseudoskalare Meson Multiplet oder das Octet und das Singlet habe ich hingeschrieben, also da stehen Pionen drin und das Eta Prime und die Kaonen und das hat mit Flavor zu tun. Und eine andere Gruppe oder eine andere Struktur, die bei den Quarks wichtig sind, das sind eben die Farben. Und die erklären, warum man Mesonen, Baryonen und keine anderen gebundenen Quarkzustände, wie zum Beispiel 4 Quarks oder ein Quark und ein Quark beobachtet. Also, warum nur Quark-Antiquark-Zustände, also Mesonen, und 3 Quark-Zustände, Baryonen warum zum Beispiel keine Kuku oder Kuba, Kuku oder von mir aus 4 Quark-Zustände. Ihr könnt jetzt unmittelbar fragen, wenn ich die Quarks eh nicht isoliert beobachten kann, wie kann ich jetzt überhaupt wissen, dass es zum Beispiel keine QQ oder Q-Bar QQ-Zustände oder so gibt. Also die Beobachtung ist halt wieder ein bisschen indirekt. Also man guckt halt die Hadronen an, die man ausmisst und schaut, ob die sich halt in irgendein Flavor-Multiplet anordnen lassen. Also für, wo ist es, für Quark-Antiquark haben wir es das letzte Mal hingeschrieben und da findet man halt schön solche Strukturen. Auch für drei Quarks, auch wenn ich es nicht hingeschrieben habe, das könnt ihr im Internet problemlos finden. Das Baryon, ich glaube, es ist auch ein Oktet und ein Dekublet. Aber wenn man halt entsprechendes jetzt hierfür ausarbeitet oder hierfür, dann wird man halt einfach keinerlei in der Natur realisierte Strukturen finden. Also sozusagen eine indirekte Beobachtung, dass die offenbar nicht existieren. Gut, und die Erklärung, die man dann auch heute in der zweiten Hälfte der Stunde, wenn wir die fundamentale Theorie der QCD hinschreiben, verstehen, ist, dass Quarks noch einen Freiheitsgrad besitzen. Quarks besitzen einen nicht beobachtbaren internen Freiheitsgrad, den man Farbe nennt. Oder im Englischen Color. Und da gibt es drei Zustände in diesem Farbraum. Also ein Quark kann entweder rot, grün oder blau sein. Im Prinzip, meine, der Physik basiert alles irgendwie auf Symmetrien und Gruppen. Auch diese Farbe verhält sich halt genauso, wie es vom Spin her kennt oder wie wir es auch das letzte Mal vom Flavor, also vom Isospin, diskutiert haben. Also die drei Komponenten, die sind halt irgendwie gleichberechtigt, ununterscheidbar. Und was halt dahinter steckt, ist wieder, dass ich die drei ineinander überführen kann, also rotieren kann. Und nachdem ein Quark ein Fermion ist und damit eine komplexe Struktur besitzt, sind es halt nicht ordinäre Rotationsmatrizen, sondern wieder diese speziellen unitären Matrizen, die halt eben komplexen Rotationen beschreiben. Also deswegen die zugehörige Farbsymmetrie ist GSU3, weil man hat gerade drei Farben beobachten und das ist RGB, geht halt über in R'G'B' unter so einer Farbtransformation mit irgendeinem Gruppenelement, das nenne ich U, RGB. Und wie wir das letzte Mal aufgeschrieben haben und wie ich auch einen Eindruck hatte, dass euch zumindest rudimentär bekannt ist, kann ich halt so ein Gruppenelement schreiben als eine E-Funktion von I mal dann den entsprechenden Parameter, der halt die komplexe Drehung beschreibt. Oder im Fall von SO3 sind es sogar 8 Parameter oder Drehwinkel und dann halt multipliziert mit den Generatoren. Und diese Generatoren für die SU3, das hatten wir das letzte Mal auch bei der SU3-Isospin-Symmetrie, das sind die sogenannten Gell-Mann-Matrizen, Lambda A halbe, wobei ich die nicht auswendig kenne, also die sind so ähnlich wie die Pauli-Matrizen im Prinzip. Und wenn man es wissen will, kann man es problemlos natürlich im Internet finden und nachschlagen. Gut, und also um ein bisschen besser zu verstehen, was Farbe ja nicht bedeutet, also kann man sagen, dass die Farbe die Ladung, die Farbe ist die Ladung der starken Wechselwirkung also völlig analog im Prinzip zur elektrischen Ladung. Aber im Gegensatz zur elektrischen Ladung haben wir jetzt hier eben drei Sorten von Ladung. Nämlich halt rot, grün und blau. Gut, und das hat insbesondere auch mathematisch, wie man jetzt in 10 Minuten, wenn wir das nächste große Kapitel, also die fundamentale Theorie der QCD besprechen, mathematisch starke Konsequenzen, dass die QCD einfach eine schwierigere Theorie von der Mathematik wie die Quantenelektrodynamik oder die reine Maxwell-Theorie ist. Und auch viele Phänomene liegen im Prinzip daran, dass es mehr wie eine Sorte von Ladung gibt. Also jetzt im Moment für dieses kleine Unterkapitel also eine Erklärung dieser einleitenden Frage, aber auch wieder basierend im Prinzip auf Beobachtungen und halt, naja, dann einem, wie soll man sagen, Postulat oder einer Aussage, nämlich, dass Farbe nicht direkt beobachtbar ist. Das heißt, farbige Zustände wie zum Beispiel ein rotes Quark treten nicht auf. Das Einzige, was man findet und beobachtet, physikalische Zustände sind immer farbneutral. Ich werde gleich noch ein bisschen besser erklären, was das mathematisch, wenn man an diese SO3-Transformationen denken, bedeutet. Also grob gesprochen, farbneutral heißt, sie enthalten rote, grüne und blaue Quarks in gleichberechtigter Weise. Und im Prinzip funktioniert jetzt die Überlegung ziemlich ähnlich wie bei den Flavor-Multiplets. Der Unterschied ist, dass wir jetzt halt Rot, Grün, Blau anstelle von Up, Down, Strange und so weiter haben. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Farbsymmetrie eine absolut exakte Symmetrie ist, im Gegensatz zum Flavor. Der Flavor war nur so grob erfüllt, also die Quarkmassen haben sich halt unterschieden, aber was die Farbsymmetrie angeht, also die ist wirklich perfekt. Und naja, jetzt kann man wieder sich überlegen, wie sehen halt analog dann Farbmultiplets aus, und fangen wir einfach mal für Quark an, die Quark-Zustände für Mesonen an. Also, was jetzt, wenn man es wirklich genau nachrechnen will, müsste man halt die Gruppentheorie irgendwie ausführen oder ein Buch über Gruppentheorie noch zur Rate ziehen. Also was man halt tut, ist, wenn man einen Antiquark und einen Quark hat, die transformieren sich ein bisschen unterschiedlich. Also das Q-Bar transformiert sich halt gerade ja, mit einer Transformation, die halt, wenn man so will, invers dazu ist. Also deswegen schreibt man 3 Bar verknüpft mit 3, also 3, das sollen die 3 Einträge sein, mit denen sich halt ein Quark transformiert, und 3 Bar, Das sind sozusagen die gebarten oder gedeckerten Einträge von dem Antiquark. Gut, und gruppentheoretisch, wenn man die halt kombiniert, das hat man beim Flavor im Prinzip auch in der Art und Weise gemacht, kommt raus ein Singlet und ein Octet. Also das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder das, also muss gestehen, dass selbst ich diese Mathematik eigentlich nie explizit ausgeführt habe, aber was man relativ gut verstehen kann oder was man halt kennt, ist, wenn man zwei Spins miteinander verkoppelt, dann hätte man sowas stehen wie 2 Kreuz 2 ist 1 plus 3. Also zwei Spin-Halbteilchen kann ich halt zum Singlet oder zu einem Triplet tun. Also es ist, denke ich, relativ plausibel, wenn ich halt auf SO3 erweitere, dass da auch irgendwie so eine Struktur, wahrscheinlich ein Singlet plus ein Rest oder was, auftritt. Naja, und also farbneutral, dass man sich da noch in Worte gefasst hat, also rot, grün und blaue Quarks in gleichberechtigter Art und Weise, das heißt so viel wie ein Singlet. Also das heißt, die Tatsache, dass hier irgendein Singlet in dieser Gruppenstruktur enthalten ist, bedeutet, dass ich einen Quark-Antiquark-Zustand laut diesem Postulat da beobachten kann. Gut, und jetzt können wir weiter probieren. Also die 3 Quark-Zustände, die Baryonen, das wäre halt dann 3 Kreuz 3 Kreuz 3, weil ich 3 Quarks habe. Und wenn man das halt ausxt, dann kommt raus 1 plus 8 plus 8 plus 10, also ein Singlet, 2 Octets und ein Decoblet. Und auch hier haben wir halt wichtig, diese Aussage im Singlet und damit einen farbneutralen Zustand, und auch das funktioniert. Also so ein Ding kann ich beobachten. Gut, und jetzt gehen wir zum zweiten Teil der Frage, warum zum Beispiel keine Quark-Quark oder Q-Bar-QQ und so weiter Zustände. Also nehmen wir einfach mal den QQ. Wenn ich hier 3 Kreuz 3 mache, also 3 anstelle von 3 Bar, und das aus X, dann kommt ein 3 Bar Kreuz 6, also ein Triplet plus ein Sextet raus. Also das heißt, insbesondere haben wir halt kein Singlet, und daraus folgt nicht existent laut dieser Forderung oder dieser Regel da oben. Ich meine, das erklärt noch nicht wirklich, warum halt nur Singlets realisiert sind, aber zumindest deutet halt die Beobachtung, dass nur solche und solche, aber nicht solche, und ich meine, das könnte ich jetzt weiterführen mit diesen anderen Kandidaten, dass man sowas halt nicht beobachtet, ist, legt halt dann irgendwie nahe, wenn man sich mit Gruppentheorie auskennt, dass irgend so eine Struktur drunter liegt mit dieser Aussage hier. Und warum das so ist, das hat so ein bisschen mit Confinement zu tun, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört in der Teilchenphysik. Das werden wir auch dann entweder heute gegen Ende der Stunde oder spätestens nächste Stunde noch kurz bereden. Aber zumindest auf diese Art und Weise kann man sich leicht überlegen, welche Quark-Kombinationen möglich sind. Und ja, auch dieses gleichberechtigt kann man hier jetzt nochmal ganz schön sehen, wenn man hier das Singlet aus X, das ist ein R bar R plus ein G bar G plus ein B bar B, also anti-rot-rot, anti-grün-grün, anti-blau-blau, da tritt offenbar alles gleichberechtigt auf. Naja, und hier ist das Singlet sowas wie RGB. Und das ist auch offenbar halt irgendwie gleichberechtigt. Also das hat diese vorangeschickte Aussage da, soll das bedeuten. Gut. Also ganz kleine Ergänzung kann man noch sagen, dass das also nicht diese beiden, nicht das Vollständige ist, was man beobachtet oder was man diskutiert. Im Prinzip gibt es noch weitere Kombinationen, die sind aber sehr, sehr selten. Also vielleicht habt ihr das Wort Tetraquarks mal gehört. Also es gibt auch im Prinzip die Möglichkeit, QQ und QBA zusammen zu kombinieren. Also da gibt es auch ein Singlet und irgendwie noch weiteres. Aber also ob das existiert, das ist, würde ich sagen, noch immer nicht ganz entschieden. Also es gibt starke Anzeichen darauf, dass einige wenige mesonartige Zustände in der Tat aus vier Quarks bestehen. Aber das ist Gegenstand aktueller theoretischer und auch experimenteller Forschung. Oder auch, was lange mal in Mode war, aber jetzt wieder ein bisschen verschwunden ist, das ist sogenannte Pentaquark, das ist so eine Art Baryon, das aus fünf Quarks möglicherweise besteht. Also da gibt es exotische Kandidaten neben denen, aber meistens nennt man halt nur die beiden, weil die man, da gibt es halt auch Dutzende von Beispielen, die man leicht experimentell beobachten kann und die im Particle Data Buch zu finden sind. Aber sowas ist halt von Haus aus ausgeschlossen und auch diese anderen beiden Kombinationen, die ich da exemplarisch hingeschrieben habe. Gut. Also so viel zur Phänomenologie der starken Wechselwirkung. Jetzt wollen wir gerade den umgekehrten Weg gehen und das als fundamentale Theorie herleiten. Im Prinzip stoßen wir dann halt im Prinzip auf die Stelle, wo wir jetzt gerade aufgehört haben, nämlich auf die Quarks wieder. Also diese fundamentale Theorie der starken Wechselwirkung heißt Quantenchromodynamik, aber kurz QCD. Und wir beginnen im Prinzip analog zu unserer Herleitung der Quantenelektrodynamik mittels Eichprinzip. Dieses Mal verwenden wir das Eichprinzip von der SU3-Gruppe, nämlich gerade diese Farbgruppe oder Farbsymmetrie, die wir da oben hingeschrieben haben. Also QCD ist nichts anderes wie eine SU3-Eichtheorie. Und das ist eine sehr wichtige Aussage, deswegen bildet es gleich die erste Überschrift. Und wir machen es allgemein, also wir machen nicht nur SU3, sondern SUN. Oft macht man auch Spielzeugtheorien, SU2, das ist zum Beispiel einfacher zu berechnen, aber ist konzeptionell zur QCD sehr ähnlich. Oder wenn er Physik jenseits des Standardmodells macht, der Dennis Dietrich macht da häufig schöne Vorlesungen, gerade in den Ferien zu Blockveranstaltungen, kann ich empfehlen. Da gibt es, glaube ich, auch so höhere Eichgruppen, die man sich manchmal anguckt. Und es ist also nicht schwieriger. Deswegen betrachte folgenden SUN-Eichtheorien, wobei also n größer gleich 2 ist, SU1, das wäre eine zu primitive Gruppe und das nennt man auch Young-Mills-Theorien. Das waren die, die ja das erste Mal niedergeschrieben haben. Gut, und die also folgenden Überlegungen sind nicht neu, sondern völlig analog zur U1-Eichtheorie. Immer in Abschnitt 8.1 geredet haben. Und zur Erinnerung, also das funktioniert halt so, dass man mit einer freien Theorie startet mit freier Dirac Theorie. Und die sieht halt so aus, dass sie abhängt von den Feldern Psi. Und das ist dann Psi bar I Gamma μ D μ minus M mal Psi. Gut, und nachdem wir jetzt halt eine SUN-Eichtheorie konstruieren wollen, brauchen wir halt auch entsprechend viele Komponenten von unserem Dirac-Feld. Also im Prinzip ist das gerade das, was auf der oberen Tafel steht, dieses Psi, das ist halt ein dreikomponentiges Feld, wenn wir SU3 machen, mit der Bedeutung R, G und B, also mit drei Sorten von identischen Feldern. Wobei Psi ein n-komponentiger Vektor im Farbraum ist. Also Psi gleich Psi 1 ist Psi n. Gut, und langsam wird es halt immer schwieriger, eigentlich den Überblick zu behalten. Also dieses Psi ist ein Spin, ein Halbobjekt, also es gibt einen Spin-Index, der vier Komponenten durchnummeriert. Dann haben wir jetzt einen Farbindex, der n verschiedene Farbladungen durchnummeriert. Und wenn ihr jetzt schon an QCD denkt, haben wir auch einen Flavor-Index. Es gibt halt einen Up, einen Down, einen Strange und so weiter. Also das heißt, man muss wirklich immer den Überblick behalten, auch wenn ich jetzt das irgendwie so als eine Sorte von Objekt schreibe. Also wenn ich das zum Beispiel wirklich ausschreiben würde und diese Dinge da, vielleicht sollte ich es gerade umgekehrt schreiben, da oben rauf machen, dann könnte man das in Komponenten halt auch formulieren als Psi bar A, groß A, dann I, Gamma μ, AB, D μ, minus M, Psi, B, A, und dann, wenn man die Summen explizit schreibt, hätten wir Summe A, groß B. Und eins habe ich jetzt noch nicht richtig, da muss da hinten auch noch ein Delta AB rein. Also gerade wenn man mit so einem Zeug anfängt, ist es glaube ich immer zweckmäßig, wenn man alle Indizes explizit ausschreibt, dann muss man sich irgendwie zwingen, genau zu arbeiten und auch klar zu machen, wie viel Freiheitsgrade und wie viele Einträge hat so ein Objekt. Also jetzt kann man es hier natürlich leicht zählen. Der Farbindex A, der läuft von 1 bis n. Der Spin-Index von 1 bis 4, also haben wir halt 4n-Komponenten im Prinzip von jedem dieser Spinoren. Und wenn jetzt noch ein Flavor-Index dazukommt, den habe ich jetzt nicht hingeschrieben, muss man es halt noch mit der Anzahl der Flavors multiplizieren. Also deswegen im Zweifel lieber lange Ausdrücke schreiben mit vielen Indizes und die Summe noch von Hand, dann glaube ich, ist es sicherer, als wenn er sowas macht. Ich meine, später, wenn er euch gut auskennen und es einfach zu verstehen ist, dann würde man es natürlich so machen, weil das ein bisschen übersichtlicher ist. Gut, also das war der Startpunkt, eigentlich nichts Neues. Das sind jetzt halt drei unabhängige Dirac-Felder, die nicht viel miteinander zu tun haben. Und jetzt wenden wir dieses mächtige Eichprinzip an, von dem ich da schon angekündigt habe, dass man alle fundamentalen Theorien mit konstruieren kann. Und zur Erinnerung, das funktioniert halt so, vordere Invarianz der Lagrange-Dichte unter sogenannten lokalen SUN-Farbtransformationen, nämlich Psi von x geht über ein Psi' von x gleich g von x. Psi von x g E von X ist wieder ein Gruppenelement, also im Prinzip das, was ich auf der Tafel weiter oben im letzten Kapitel als U bezeichnet hatte. Das ist E hoch minus I Lambda A von X TA. Groß T sind wieder die Generatoren der Gruppe, also wenn er SU3 macht, diese Gell-Mann-Matrizen, wenn er SU2 machen würde, wären es die Pauli-Matrizen. Und Lambda, das ist halt in Anführungszeichen der Drehwinkel, oder der Satz der Drehwinkel. Und wichtig ist jetzt wieder dieses Wort lokal, also das heißt, die Drehung oder die Drehwinkel, die sind an jedem Raumzeitpunkt verschieden. Und nichtsdestotrotz soll halt diese freie Lagrange-Dichte invariant sein. Und unter globalen Transformationen, also wenn dieses Lambda nicht von x abhängt, dann ist es offensichtlich invariant, denn dann ist es g ja eine Konstante. Dann habe ich halt sowas stehen wie g hoch minus 1 oder g Dagger beim Psi bar und g beim Psi. Und eine Konstante kann ich an der Ableitung problemlos vorbeiziehen und dann geht es raus. Also das ist genau das Gleiche, wie wir ausführlich bei der Elektrodynamik diskutiert haben. Nur wenn halt g von x abhängt, dann erwischt die Ableitung auch dieses Gruppenelement g, wenn ich das Psi transformiere. Und dann bleibt halt ein Term übrig, der diese Forderung nach lokaler Invarianz zerstört. Und jetzt muss ich halt minimal diese Lagrange-Funktion modifizieren, dass diese Invarianz erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Und wenn man das macht, dann steht im Prinzip QCD da, so wie halt bei einer U1 Eichtheorie oder beim Eichprinzip mit U1, wenn am Ende die Elektrodynamik da stand. Gut, also vordere Invarianz von L unter lokalen SUN-Transformationen, wobei TA die Erzeugenden der SUN sind, zum Beispiel TA gleich Sigma A halbe für SU2 oder TA gleich Lambda A halbe für SU3. Und jetzt modifiziere die Lagrange-Dichte des freien Dirac-Felds minimal, sodass die Forderung nach lokaler SUN-Symmetrie, und das nennt man auch Eichsymmetrie, erfüllt ist. Hier ist übrigens auch wieder so ein Beispiel, weil wir gerade schon die Indizes angesprochen haben. Also diese Matrix G, die eine 3x3-Matrix ist, weil es halt ein SU3-Element ist, die wirkt natürlich nicht auf alle 12 Komponenten oder so von diesem Psi in gleichberechtigter Art und Weise, sondern in Anführungszeichen nur auf die drei Farbkomponenten, und auf den Spin hat es keinen Einfluss. Also alle vier Spin-Komponenten werden halt im Farbraum entsprechend gleich transformiert. Also auch hier könnt ihr das als Übung wieder in Komponenten schreiben, wenn euch da unsicher seid. Gut, wie man vorgeht, hat man ja bei der U1-Theorie schon gesehen und gewisse Anhaltspunkte gewonnen. Also wir mussten ein neues Feld einführen, also nur mit Psi kann man diese Invarianz nicht herstellen, wenn man halt diese freie Struktur, also insbesondere die Ableitung, behalten will. Also braucht man ein neues Feld. Und das war damals das elektromagnetische Feld. Und hier wird es halt an das Gluonfeld ran. Also führe neues Feld A mu ein und dieses Feld A mu, das ist selber wieder eine Matrix, A mu A TA, wobei TA wieder die gleichen Generatoren wieder unten sind. N mal N Matrix. Farbraum. Warum man da eine Matrixstruktur braucht und warum gerade diese TAs sinnvoll sind, das werden wir gleich sehen. Also ich gebe jetzt das Feld und die Transformation vom Feld an und dann werden wir unmittelbar sehen, dass das halt dann diese Invarianz herstellt. Also führe ein neues Feld A μ ein, das sich im dass ich unter Eichtransformationen gemäß A mu von x geht über nach A mu Strich von x gleich u von x A mu von x plus i durch g d mu g hoch minus 1 von x transformiert. Also wenn ihr noch in Erinnerung habt, was in der Elektrodynamik passiert, da hatte man, glaube ich, stehen, a mu von x geht über in a mu von x gleich a mu von x und jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig, was Vorzeichen war, plus minus 1 durch e mal d mu lambda, irgend so einen Ausdruck hat man da stehen. Aber das ist natürlich nur ein Spezialfall von dem da, denn wenn er hier für dieses G jetzt den 1x1-Fall einsetzt, also wo wir keinen komplizierten Generator, keine Matrix haben, sondern letztendlich nur einen Drehwinkel steht halt, da irgendwie e hoch minus i mal lambda von x und hier steht e hoch plus i lambda von x. Und wenn er jetzt halt das Ganze ausführt, also die Ableitung auf dieses G hoch minus 1 wirken lässt, dann kommt halt ein i mal d mu lambda runter und danach hebt sich das g hoch minus 1 und das g weg. Und das erklärt halt gerade diesen Term hier hinten. Also im Prinzip diese etwas kompliziertere Form, die jetzt wahrscheinlich neu ist, die könnte da auch rückwärts oder was im Kapitel 8 notieren und hätte dann halt wieder die gleiche Struktur. Also das ist jetzt nichts anderes oder so. Damals haben wir halt nicht jetzt den allgemeinen Ausdruck, weil er vielleicht bisschen verwirrt hätte hingeschrieben, aber jetzt ist es sehr zweckmäßig, weil man halt nicht mit primitiven Phasenwinkeln oder Phasenfaktoren arbeiten, sondern weil wir wirklich SU3-Elemente haben, diese schön explizit dieses G vorn und hinten dran stehen zu haben. Also das ist der Grund. Das ist so eine Nebenbemerkung gewesen. Und mit dem Feld definieren wir jetzt eine kovariante Ableitung, auch analog zur U1-Theorie. Definiere analog zur U1-Eichtheorie eine Variante Ableitung die sieht praktisch unverändert aus. Groß d μ ist die normale Ableitung minus I mal, also jetzt halt die Ladung der starken Wechselwirkung oder Kopplungskonstante, die wir G nennen, mal das Eichfeld. Und jetzt wollen wir halt auch wieder das Trafo-Verhalten von d μ uns angucken. Und das ist halt relativ einfach und angenehm. Also d μ unter einer Eichtransformation geht über in d μ'. Und das ist halt d μ minus IG und das eichtransformierte A-Feld. Das kann ich von da oben abschreiben. Also G von X, A μ von X plus I durch klein g d μ I hoch minus 1 von X. Jetzt kann ich hier was einfügen, nämlich eine Identität, die ich auch komplizierter schreiben kann als g mal g hoch minus 1. Also dadurch verändere ich nichts. Aber formal kann ich jetzt natürlich die Ableitung auf den ersten Faktor wirken lassen, also so eine Art Produktregel machen, oder aber halt die Ableitung am ersten Faktor vorbeiziehen und nur auf den Rest wirken lassen. Also das wäre halt so ein erster Schritt der Produktregel, wenn eine Ableitung auf mehrere Faktoren wirkt. Also das erklärt jetzt die nächsten beiden Terme, die ich schreibe. Dann kommt halt raus d von x, d μ, d hoch minus 1 von x. Das ist halt, wenn ich die Ableitung in die Mitte reinziehe, und was ich dann halt ausführen muss, ist die Ableitung auf den ersten Faktor d μ g von x, g hoch minus 1 von x. Also das ist jetzt äquivalent, nur eine kompliziertere Schreibweise von diesem d μ davon. Gut, und dann, den Rest, den trenne ich einfach auf in zwei Termen, das ist nicht schwierig. Da steht g von x minus i g a μ von x, i hoch minus 1 von x. Also das ist halt der hier da und diese Konstanten reinzogen. Und dann habe ich noch die Ableitung da hinten, die lautet i von x d mu d hoch minus 1 von x, wobei das hier da geklammert wird. Eigentlich, um es wirklich sauber zu schreiben, hätte ich hier schon eine große Klammer noch schreiben sollen, denn die kovariante Ableitung selber, die wirkt ja auf irgendwas, aber diese Ableitung hier, das hat nicht zu bedeuten, dass das auf g hoch minus 1 und alles weitere da hinten wirkt, sondern das ist ja nur ein Teil der Transformation von diesem A-Feld. Also da ist hier Schluss, deswegen ist auch das untere geklammert. Und jetzt, wenn man scharf hinschaut, heben sich zwei Terme weg. Nämlich der hier da und der hier da. Und die Begründung ist relativ einfach. Wenn ich halt habe die Ableitung d μ angewandt auf g, g hoch minus 1, dann ist ja einerseits g mal g hoch minus 1 ist die Identität. Und die Identität ist eine Konstante, also ist das sicherlich 0. Und andererseits kann ich es aber auch formal wieder als Produktregel schreiben, d μ g, g hoch minus 1 plus g, d μ, g hoch minus 1. Und das sind diese beiden Terme, die ich da jetzt halt ausgestrichen habe. Naja, und jetzt sind wir praktisch am Ende. Also jetzt haben wir erreicht, was ich wollte, nämlich dass wieder die kovariante Ableitung dasteht, wobei ein g davor und ein g hoch minus 1 dahinter steht. Also diese beiden Terme noch ein bisschen sauber angeordnet, haben wir g von x d mü g hoch minus 1 von x. Und also das ist eine sehr wichtige Regel zur Transformation von Kovariantenableitungen, die man sich merken sollte. Also eine kovariante Ableitung hat ein relativ primitives Transformationsverhalten, nämlich Gruppenelement vorne und Inverses hinten oder umgekehrt, je nachdem wie es definiert ist, hinmultipliziert. Und das ist halt viel, viel einfacher, das Transformationsverhalten, als das Transformationsverhalten von irgendwie in Anführungszeichen einer normalen Ableitung oder so. Eine normale Ableitung, die hat halt immer die Schwierigkeit, dass er das, was dahinter kommt, trifft und damit unter Umständen also so einen Term führt, der diese lokale Symmetrie bricht. Aber wenn wir jetzt die kovariante Ableitung, das wollen wir jetzt gleich auf der nächsten Tafel machen, verwenden und hier eintragen, dann ist es natürlich sehr primitiv, weil wir wissen, dass Psi sich mit G transformiert, Psi bar mit G hoch minus 1 und die kovariante Ableitung hat halt die gleichen Faktoren, nur wieder umgekehrt dastehen und dann schlägt sich alles raus und das Ganze, das ist lokal invariant oder eichinvariant. Also das war der Grund dieser Nebenrechnung oder wann immer man irgendwie symmetrische oder invariante Ausdrücke zusammenbauen will, ist halt wirklich zweckmäßig mit solchen kovarianten Ableitungen zu arbeiten, wobei kovariant halt bedeutet meistens, dass es ein primitiver Baustein in dem Sinn ist, dass es ein ganz einfaches Transformationsverhalten hat. Es folgt eine andere praktisch offensichtliche Beziehung, die aber auch lohnend ist zu merken. D mü Psi von x geht unter einer Eichtransformation über in D mü Strich Psi Strich von x. Und das ist dann halt ein G von x D mü Psi von x. Also auch wieder hier, was ihr realisieren solltet, eine Ableitung von dem Feld und der Eichtransformation geht in irgendwas Kompliziertes über, aber eine kovariante Ableitung von diesem fermionischen Feld Psi, das hat ein einfaches Transformationsverhalten, das transformiert sich genau wie ein Feld selber, nämlich einfach durch Multiplikation mit dem Gruppenelement. Also es folgt das hier da, womit leicht eine Eichinvariante Modifikation von der freien Theorie Stern. Stern ist dieser Ausdruck hier. Konstruieren lässt. Psi und Amü von diesen beiden Feldern sieht praktisch aus wie die freie Lagrange-Dichte I Gamma Mu mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt die kovariante Ableitung verwendet werden muss, minus M mal Psi. Gut, was die Aufgabe angeht, die uns das Eichprinzip gibt, nämlich eine lokal invariante Theorie zu konstruieren, wären wir jetzt fertig. Aber auch wenn er wieder zurückdenkt an die Elektrodynamik, das neue Feld Amü, das wir jetzt eingeführt haben, das hat noch keine Eigendynamik. Also das tritt linear hier in der Ableitung auf, wird multipliziert mit den beiden Quarkfeldern oder fermionischen Feldern. Das heißt, das hat einen Wechselwirkungsterm, aber keinen kinetischen Term. Also um da sinnvoll auch das Gluonfeld zu beschreiben, brauchen wir dafür halt in Anführungszeichen noch so eine Art freie Theorie oder zumindest irgendwas, was einen kinetischen Term gibt. Das, was in der Elektrodynamik halt F-Menü war. Und das muss man sich jetzt auch noch ein bisschen überlegen. Und es funktioniert so. Eine Konstruktion des kinetischen Terms für das Eichfeld Amü und da definiert man wieder einen Feldstärketensor und das ist im Gegensatz zum bekannten Ausdruck aus der Elektrodynamik ebenfalls eine N mal N Matrix im Farbraum. Und die ist so definiert, F-Menü gleich I durch G und dann der Kommutator von zwei kovarianten Ableitungen. Das sieht auch wieder sehr seltsam aus, aber wenn er diese Definition, wie sie hier an der Tafel steht, nimmt und mal die kovariante Ableitung der Elektrodynamik einsetzt, dann kommt er auch wieder auf diesen bekannten Ausdruck d mu a nu minus d nu a mu. Das werden wir im Prinzip gleich sehen. Das Einzige, was jetzt in der Quantenchromodynamik oder in der Young-Mills-Theorie passiert, ist, dass noch ein zusätzlicher Term übrig bleibt, der in der Elektrodynamik nicht dabei ist. Also rechnen wir dieses Ding aus. Dann haben wir ein I durch G, setzen die kovariante Ableitung ein, d μ minus IG a μ, d μ minus IG a μ. Und naja, das gibt 2 mal 2 sind 4 Unterkommutatoren. Der Kommutator zwischen d μ und d μ, der fällt weg. Also zwei Ableitungen kann man vertauschen. Und die anderen drei, die muss ich ausrechnen. Und die geben halt was, weil naja, d μ und a μ, die hängen ja auch wieder von x ab. Die lassen sich halt nicht so einfach verdrehen. Also zum Beispiel, wenn ich d μ und das a μ hier nehme, dann habe ich halt, also wenn ich den Kommutator ausschreibe, d μ a μ minus a μ d μ. Aber d μ wirkt ja sowohl auf a μ als auch auf das, was dahinter kommt. Also sozusagen die Terme, wo die Ableitung durchgeht, die heben sich aufgrund des Kommutators weg. Aber die Ableitung selber erwischt halt diesen Term davon. Und i durch g und minus i mal g, die heben sich auch wieder gerade raus, diese Faktoren. Also deswegen haben wir einmal den bekannten d μ a μ. Dann der hier und der hier ist die gleiche Logik, wie ich gerade gesagt habe, minus d μ a μ. Und naja, jetzt haben wir halt noch den Term a μ a μ im Kommutator. In der Elektrodynamik, da geht er natürlich weg, weil es halt Zahlen, also 1x1-Matrizen sind. Aber jetzt in der SUN haben wir halt n mal n Farbmatrizen und zwei Matrizen kommutieren halt im Allgemeinen nicht. Deswegen kann man nicht übermäßig viel machen, außer den im Wesentlichen abzuschreiben. Ig a μ, a μ. Also das ist der Feldstärketensor der Young-Mills-Theorie oder der Quantenchromodynamik. Gut, und da kann man gleich das Transformationsverhalten anmerken. Und der ist im Gegensatz zur Elektrodynamik nicht Eichinvariant. Sondern er transformiert sich, nämlich f-Menü von x geht über in f-Menü Strich von x ist gleich g von x, f-Menü von x, g hoch minus 1 von x. Das sieht man, glaube ich, unmittelbar, weil wir ja uns überlegt haben, wie transformieren sich kovariante Ableitungen d μ und d nü. Das steht da unten auf der Tafel und muss halt bei einer kovarianten Ableitung g vorne und g hoch minus 1 hinten hin multiplizieren. Und im Kommutator passiert natürlich nicht besonders viel. Das ist ja das Produkt von zwei Termen, wo das Produkt gebildet wird, steht gerade g mal g hoch minus 1, also es fällt raus und vorne und hinten bleibt halt jeweils das hier stehen. Und auch das ist halt sehr angenehm, wenn er schon nicht Eichinvariant ist, dann ist er zumindest, hat er wieder ein sehr primitives Transformationsverhalten. Also ist zum Beispiel einfach aus Quarkfeldern und diesem Feldstärketensor Eichinvariante Kombinationen zu bilden. Also das sollte da realisieren. Ich kann mich erinnern, wie ich junger Doktorand war, hatte ich irgendwie, glaube ich, mehrere Tage verschwendet, weil ich eine Rechnung war meines Erachtens falsch, weil der Feldstärketensor immer nicht Eichinvariant war, wie ich es erwartet habe aus der Elektrodynamik, bis ich dann endlich realisiert habe, dass man das halt nicht erwarten kann, sondern dass sich der sehr wohl transformiert. Also man gibt auch oft sogenannte chromoelektrische, magnetische Felder an, das ist dasselbe wie bei der Elektrodynamik. Also das habt ihr sicher schon gesehen, das als Matrix zu schreiben, dann hat man halt hier irgendwie Plus oder Minus die E-Feld-Vektoren drin und hier dann sozusagen an den drei Elementen die B-Felder. Diese E- und B-Felder in der Quantenchromodynamik, das sind nichts anderes wie diese Fs und die transformieren sich halt, aber in dieser speziellen einfachen Weise. Gut, also jetzt haben wir einen Feldstärketensor und es ist dann nicht schwierig, mehr einen kinetischen Term anzugeben, eine einfache Lorentz- und Eich-invariante Kombination ist die Spur von F-Menü, F-Menü. Lorentz-Invariant, weil halt über die Viererindizes summiert wird, das ist genau wie in der Elektrodynamik. Und jetzt kommt halt in der Young-Mills-Theorie, der QCD, noch die Spur dazu. Also, wenn man wieder genau ist, könnte man schreiben, Spur Color oder Spur Farbe. Das soll halt heißen, dass über die Farbstruktur, also diese bei der SU3 3x3 Struktur von diesem Zeug die Spur gebildet wird und ihr wisst, dass die Spur von einem Produkt von Matrizen invariant unter zyklischen Vertauschungen sind und dann geht halt gerade das vordere G mit dem hinteren G hoch minus 1 vom zweiten Feldstärketensor weg. Also ist das die Verallgemeinerung von dem, was er aus der Elektrodynamik kennt. Wir können natürlich auch in der Elektrodynamik eine Spur schreiben von zwei 1x1-Matrizen, aber ich meine, das lässt man weg, weil es typischerweise keinen Sinn macht. Gut, und damit haben wir alles beieinander, um die Lagrange-Schicht der QCD anzuschreiben. Also die hängt ab von Dirac-Feldern mit dem Flavor-Index F und vom Gluonfeld, was so eine 3x3-Matrix-Struktur hat. Und also wenn man die Symbolik verstanden hat, das ist ein ganz kurzer Ausdruck, nämlich man muss halt über alle Flavors summieren, up, down, strange, charm, top, sortieren wir es der Masse nach, bottom, top, Psi bar F, I, Gamma mü, D mü minus MF, also die entsprechende Quarkmasse, mal Psi F minus 1/2 Spur F Menü, F Menü. Wobei, und das ist klar, CF Quarks und Army Gluonen beschreibt. Und wenn ihr wollt, kann man natürlich noch die Massen angeben, die man einsetzen muss. Die Masse vom Up-Quark ist 2,3. MeV, die Masse vom Down-Quark 4,8 MeV, die Masse vom Strange-Quark 95 MeV, Charm-Quark 1,28 GeV, Bottom-Quark 4 GeV und Top-Quark 170 MeV. Ja, also das ist QCD. Also eigentlich sehr übersichtlich, wenn man so will, aber es steckt natürlich viel dahinter. Also insbesondere, ich hatte eingangs irgendwann gesagt, dass diese Tatsache, dass man mehr wie eine Ladung hat, also mehrere Sorten von Ladungen bezeichnet als Farbe, dass das zu sehr unterschiedlichen Verhalten und Phänomenen wie in der Elektrodynamik führt. Und der Term, der diese eher eigenartigen Phänomene zur Folge hat, das ist der, den man hier sieht. Denn was bedeutet der physikalisch? Meine Frage an euch. Was ist das, der wesentliche Unterschied zwischen dem Gluon und zwischen dem Photon, wenn ihr auf diesen Term hier guckt?
Verschiedene Gluonen miteinander wechselwirken?
Genau, also dass Gluonen überhaupt wechselwirken. Also der Term, der ist quadratisch im Feldstärketensor, aber der Feldstärketensor, der geht selber wieder quadratisch ein. Also ist es mindestens ein kubischer, wenn nicht gar ein quadischer A-Term. Und wenn er an Vertices und Feynman-Bilder denkt, heißt es halt, dass Gluonen miteinander wechselwirken, also aneinander stoßen. Photonen dagegen nie. Photonen, die merken nichts voneinander, die fliegen durcheinander durch. Aber Gluonen, die, ja, daher vielleicht auch so ein bisschen der Name, die kleben aneinander und ziehen sich selber an oder stoßen sich ab. Und das führt zu dem komplett anderen Verhalten. Und gleichzeitig macht er auch die Lösung der Theorie, zum Beispiel der reinen gluonischen Theorie, extrem schwierig. Die reine Photonentheorie, die Maxwell-Theorie, da haben wir die vollständige Lösung hingeschrieben, kurz vor Weihnachten, weil es quadratisch war. Wenn er diese Young-Mills-Theorie löst, das ist, glaube ich, oder nur ein Aspekt von dieser Young-Mills-Theorie, ist eins von diesen Millennium-Probleme in der Mathematik, da kriegt er, glaube ich, $1 Million unmittelbar ausgezahlt und wahrscheinlich, was vielleicht sogar wichtiger ist, zumindest in Mathematikerkreisen, unsterblichen Ruhm oder sowas, Also es sieht nicht schwierig aus. Ihr müsst letztendlich nur dieses Ding hier quantisieren und, glaube ich, zeigen, dass der Grundzustand oder was eine endliche, man sagt Massengap, also einen endlichen Abstand, der Grundzustand, die erste Anregung, einen endlichen Abstand zum Grundzustand hat. Also eine Masse in dieser quantisierten Theorie grob auszurechnen, reicht aus, um da wirklich gewaltigen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Aber also ihr seid nicht die Ersten, die es probieren würden. Gut. Meines Erachtens, ich meine, das ist sehr subjektiv, ist das, was wir heute gemacht haben, was den zweiten Teil der Vorlesung angeht, also dieses Standardmodell und die Konstruktion von Theorien, mit das Wichtigste überhaupt. Also erstens finde ich das Eichprinzip schon irgendwo faszinierend, dass man aus so einer Kleinigkeit wie freie Theorie muss invariant und eine Rotation sein, sowas herleiten kann. Und nicht nur, dass man das mathematisch halt herleiten kann, sondern dass das, und wenn man andere Eichgruppen verwendet, im Prinzip die komplette Natur herleitbar und beschreibbar ist. Also das ist ein Physikaspekt. Und das zweite, das, was hier an der Tafel steht, man ist sicher, wenn man es das erste Mal sieht, ist es vielleicht unnatürlich und schwierig oder so, aber wenn man es oft genug macht, dann verinnerlicht es sich halt doch irgendwo. Und das ist, meine ich, extrem wichtig, weil halt alle vier fundamentale Theorien haben halt dieselbe Struktur. Also wenn ihr damit umgehen könnt, dann könnt ihr auch allgemeine Relativitätstheorie machen oder Elektrodynamik oder schwache Wechselwirkung. Ihr könnt neue Modelle bauen, ihr könnt Spielzeugmodelle bauen. Also ich denke, ja, im Prinzip diese zwei Tafeln, Kapitel 10 bis hier, ist für den zweiten Teil der Vorlesung, wenn ihr irgendwas mitnehmt, dann nehmt das mit oder wiederholt das wirklich gut. Auch diese Symmetrien, die wir in Kapitel 9 geredet haben, die sind jetzt, glaube ich, relativ offensichtlich anhand dieser Lagrange-Dichte. Also die Farbsymmetrie ist offensichtlich, so haben wir sie ja konstruiert. Die Flavorsymmetrie und damit auch die Überspin-Symmetrie, die ist auch sehr offensichtlich, denn wenn ich den Massenterm einfach rausstreichen würde oder halt vielleicht für U, D und S in gewisser Näherung auf Null setze oder identisch setze, dann sieht man, dass halt auch wieder drei Flavors genau gleichberechtigt auftreten und dann muss halt so eine zusätzliche Flavorsymmetrie, wie wir das letzte Mal beredet haben, existieren. Gut, dann ja, jetzt so ein bisschen schlechte Nachrichten, nämlich Quantisierung. Der QCD, also die ist nicht einfach. Probleme bereiten unphysikalische Freiheitsgrade. Also denk mal zurück, da hat mich der Christoph vertreten, wo er, glaube ich, das Maxwell-Feld quantisiert hat. Da haben wir drei Varianten besprochen. Das war alles nicht ganz so geradlinig, dass es funktioniert hat. Und auch vor, weiß nicht, kurz nach Weihnachten, glaube ich, wo wir die Feynman-Regeln der Quantenelektrodynamik aufgeschrieben haben, da hat man den Photonpropagator in einer speziellen Eichung dastehen, was funktioniert hat. Aber wenn wir diese Eichung sozusagen weggenommen haben, das hat man irgendwie parametrisiert, ich weiß nicht mehr genau, wenn man den Parameter gegen Null oder unendlich geschickt hat, dann war da ein unsinniger Ausdruck gestanden, da haben wir noch so ein bisschen drüber geredet. Und das bedeutet halt Eichtheorien, und das ist auch eine Eichtheorie, muss man immer mit einer gewissen Eichfixierung quantisieren, was es schon mehrdeutig macht, also nicht die physikalischen Endergebnisse, aber zumindest die Feynman-Regeln oder den Weg zu den physikalischen Endergebnissen. Also Probleme bereiten unphysikalische Freiheitsgrade. Dann aufgrund der daher notwendigen Eichfixierung treten neue Felder, sogenannte Geistfelder auf. Das ist das, was man in der Elektrodynamik nicht zwangsläufig sieht. Also in der Lorentz-Eigung, wie wir es gemacht haben, hat es keine Geistfelder. In der QCD, soweit ich mich erinnere, kann man das praktisch nicht vermeiden. Also da wird, wenn man eine Eichfixierung macht, das werden wir im nächsten Semester tun, werden immer irgendwie zusätzliche Terme in der Lagrange-Funktion entstehen, die dann Felder oder Teilchen beschreiben, die eigentlich in der Natur keine wirkliche Entsprechung haben. Diese Geister, die kann man auch nicht irgendwie als finale oder als initiale Zustände oder Teilchen in initialen oder finalen Zuständen präparieren. Aber wenn man halt Feynman-Bilder oder was hinmalt, dann kann es halt mal sein, dass, ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber vielleicht ein Gluon oder was plötzlich in zwei so unphysikalische Geister übergeht und danach wieder ein Gluon oder irgendwas wird. Also eine mathematische Relevanz oder Notwendigkeit besteht halt, mit sowas zu rechnen. Gut, dann die Wechselwirkungen. Also das heißt, Vertices in Feynman-Diagrammen, die kann man jetzt natürlich schön ablesen, also sie sind irgendwo ähnlich wie in der Quantenelektrodynamik, also zumindest der eine Vertex Psi bar A Psi, das sieht halt so aus, dass irgendwie ein Quark ein Gluon aussendet, was man als so eine geschlankte Linie da normalerweise notiert. Aber wie wir gerade schon beredet haben, das war meine Frage, warum sind Gluonen so verschieden? Der Term hier, der wird halt entweder nochmal mit einer Ableitung von A oder aber mit sich selber multipliziert. Also das heißt, es gibt auch A hoch 3 Terme. Das wären dann halt Vertices, wo 3 Gluonen aneinander stoßen, oder A hoch 4 Terme. Und das sind halt 2 neue Vertices. Plus, wie ich es da oben schon angedeutet habe, Kopplungen an Geister, aber das hängt von der Eichung ab und ist ohnehin jetzt kompliziert und geht über das hinaus, was wir heute oder in dem Semester machen. Also deswegen schreibe ich die nicht an. Aber zumindest die hier, die kann man, denke ich, immer im Kopf behalten, weil sie halt bereits ohne Eichfixierung dastehen und existieren. Gut, und im Prinzip mehr Mathematik will ich nicht machen, sondern wenn solche nicht-abelschen Eichtheorien oder wie QCD oder andere wirklich verstehen und quantisieren wollt, QFD, dann QFD2, also im Sommersemester, da werden wir das genauer bereden, wie das funktioniert und wie die technischen Schwierigkeiten sind. Aber da braucht man sicher, würde ich sagen, einen Monat dazu, reine Mathematik ausgehend von dieser Lagrange-Funktion, bis wir dann wirklich die Quantentheorie sauber formuliert haben. Also das ist eine wirklich aufwendige Sache. Jetzt abschließend Ich meine, ohne dass wir es nachrechnen können, will ich noch mal ein paar Phänomene der QCD nennen. Also jenseits dieser Meson- und Baryonbildung, die wir ja schon hinreichend geredet haben, was sicher das Wichtigste zu verstehen ist, weil es halt die direkte Manifestation um uns herum halt so passiert in Form von Mesonen und Baryonen. Nichtsdestotrotz sind diese Sachen auch wichtig und man hört sie immer wieder. Also eins ist laufende Kopplung und asymptotische Freiheit. Für diese asymptotische Freiheit hat es auch in nicht allzu ferner Vergangenheit einen Nobelpreis gegeben in der Physik. Ich glaube, 2001 war das, also vielleicht ein bisschen früh, dass es ihr mitbekommen habt. Ich war da gerade Doktorand, wo es das gegeben hat. Im Prinzip hat man es schon an der Tafel stehen. Ich habe jetzt dummerweise meinen Ordner im Büro liegen lassen, wo die ganzen Skizzen drin sind. Wir hatten in der Quantenelektrodynamik ja bereits diskutiert, was eine laufende Kopplung ist, nämlich, dass halt dieser Parameter, der jetzt hier G heißt, oder in der Elektrodynamik klein e, die Elementarladung, dass es nicht eine Konstante ist, sondern dass, wenn ich halt kompliziertere Feynman-Diagramme oder so dann mit einbeziehe, dass die gemessene physikalische Ladung oder Kopplung impulsabhängig ist. Also für hochenergetische Streuprozesse oder für niederenergetische, da unterscheidet sich das. Und ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie ich es damals aufgetragen hatte. Also ich glaube, ich habe das in inversen Impulsen und Energien gemacht. Ist das richtig? Erinnert ihr euch? Und da gibt es halt unterschiedliche, also qualitativ völlig unterschiedliches Verhalten von QID und QCD. Also um das zu verstehen, muss ich Störungstheorie und Quantisierung betreiben und zu höheren Ordnungen rechnen. Also das geht jetzt auch wieder über die Vorlesung hinaus. Ich kann nur das Ergebnis angeben. Bei, muss ich aufpassen, hohe also auf jeden Fall hat man so eine Asymptote, diese Feinstrukturkonstante 1 durch 137 und die Quantenelektrodynamik, die hat bei niedrigen Energien findet man diesen Wert asymptotisch. Niedrige Energien heißt ein kleiner Impuls. Also war damals, denke ich, das Bild, was ich gezeichnet habe, in etwa so. Ist das richtig? Hat das jemand vor sich liegen? Genau. Und in der QCD, da ist es halt gerade andersrum, da kippt das Verhalten. Das heißt, bei niedrigen Energien hat man eine sehr, sehr große, unter Umständen explodierende Kopplungskonstante und bei hohen Energien wird sie klein. Also das hier ist, ich glaube, das war für die QID was E Quadrat durch irgendwas 4Pi, also diese Feinstrukturkonstante Alpha. Und das hier wäre die QID-Kurve und das hier wäre die QCD-Kurve. Wobei das dann, glaube ich, nennt man Alpha S einfach. Und das ist G Quadrat auch wieder durch 4Pi oder sowas. Also konzeptionell ist es auch nicht so wichtig, ob jetzt da ein 4Pi oder irgendwas steht. Wichtig ist, dass halt die Kopplungskonstante so rum nach oben geht und bei QID so rum. Also das hier ist da in QCD, da ist Störungstheorie. Okay, funktioniert, weil man einen kleinen Parameter hat. Hier, wenn ich reingehe zu niedrigen Energien, dann funktioniert es nicht mehr. Das Problem ist, dass in der QCD sind hier im Prinzip die Hadronen einzuordnen. Also wenn zwei Quarks sich zu einem Meson zusammenfinden, dann sind diese Quarks und auch vielleicht die Gluonen, die sich im Meson finden, haben niedrige Impulse oder zumindest unter anderem niedrige Impulse. Deswegen, weil ich einen gebundenen Zustand zweier Quarks leider nie mit Störungstheorie beschreiben kann und kann den daher auch ganz schlecht analytisch ausrechnen. Das ist einer der Gründe, warum es halt so Sachen gibt, wie der Philips und ich machen. Also wir nehmen halt QCD, packen das am Computer und versuchen es numerisch zu lösen. Also zum Beispiel das Hadron-Spektrum auszurechnen, das ist eine der Aufgaben, die viele oder eine Reihe meiner Doktoranden oder Masterstudenten eben macht, gerade weil da die Kopplungskonstante groß ist. Naja, und umgekehrt, asymptotische Freiheit bezieht sich halt gerade auf diesen Schwanz hier, wo die Kopplungskonstante klein wird. Und das heißt halt, dass sich für große Energien im Prinzip die QCD wie eine freie Theorie verhält und irgendwie das rauszufinden und auszurechnen, ich nehme an, dann störungstheoretische Vorhersagen zu machen, das hat halt damals zu diesem Nobelpreis geführt. Also das ist ein Bild, was man im Kopf behalten sollte. Insbesondere, denke ich, ist es wichtig, dass man sich erinnert, dass QID und QCD gerade invers sich zueinander verhalten. Wobei in QID, glaube ich, hat man nie das Problem, dass man irgendwie experimentell oder interessemäßig in diesen Bereich reinläuft, der so bei so astronomisch hohen Energien, dass das im Prinzip irgendwo für alle praktischen Zwecke hier aufhört oder was. Also deswegen heißt nie, dass für QID numerische Rechnungen oder irgendwas nötig sind. Ah ja, eins kann man vielleicht noch sagen, irgendwo dieser Bereich des Übergangs, wo halt vielleicht die Kopplungskonstante dann 1 oder größer wird, das ist eine sehr typische Skala, die nennt man Lambda oder Lambda QCD und das ist so in der Größenordnung 200 MeV. Das ist meistens die Grenze zwischen sogenannter perturbativer und nicht perturbativer Physik. Gut, also das war eine Sache, die ich erwähnen wollte. Dann eine andere Sache, wo ich annehme, dass ich schon gehört habe, ist das Confinement. Und es sagt aus, dass Quarks treten bei niedrigen Temperaturen. Also damit sind jetzt typische Temperaturen, wie wir es hier haben gemeint, also muss schon zu sehr, sehr heißen Temperaturen gehen, dass diese Aussage nicht mehr gilt. Also Quarks treten bei niedrigen Temperaturen nicht isoliert auf, sondern stets als farbneutrale Zustände. Wie wir es vorhin hatten, also zum Beispiel QQ-Bar oder QQQ, also Mesonen oder Baryonen. Und diese Tatsache, dass halt Quarks offenbar immer in Gruppen gefangen sind, das nennt man Confinement. Und ja, wie sich das halt im Prinzip manifestiert, also wenn man jetzt ein Experiment macht, wobei das ist jetzt ein Experiment, wie sich ein Theoretiker halt denken würde, das Experiment wirklich in der Natur ist es nämlich ja noch schwieriger, aber einfach mal gedacht, wir haben ein Meson, das halt aus einem Quark und einem Antiquark besteht und irgendwie gibt es da halt Gluonen, die ausgetauscht werden, die es zusammenhalten und wenn ich halt jetzt anfange, das hier irgendwie in der Zange festzuhalten und das andere Quark halt irgendwie wegzureißen und das isoliert zu untersuchen. Ich meine, das geht bis zu einem gewissen Grad noch gut. Und irgendwo ab einer gewissen Entfernung wird man dann plötzlich feststellen, dass man das Quark nicht wirklich erwischt hat, sondern dass schlagartig aus dem Vakuum ein neues Quark-Antiquark-Paar entsteht und dass wir wieder zwei neue Mesonen haben. Und im Prinzip funktioniert das oder passiert das, weil die Energie, die ich reinstecken muss für diese Trennung, die ist sehr, sehr groß. Und wenn halt die reingesteckte Energie für diese Trennung so groß ist, dass ich halt gemäß E gleich mc² ein neues Quark-Antiquark-Paar erzeugen kann, dann passiert halt das, was ich jetzt hier da als Bilderserie skizziert habe. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und so typischerweise, also wenn das hier gerade die Entfernung R ist, ist das, wo das passiert, auf Skalen von etwa einem Fermi der Fall, was auch gerade so der Radius von oder der Durchmesser von Protonen, Neutronen oder von irgendwelchen Mesonen ist. Und das kann man auch so ein bisschen besser verstehen, wenn man das Quark-Antiquark Potenzial berechnet, was übrigens auch nicht mit Störungstheorie funktioniert, zumindest nicht für beliebige Abstände, sondern wo man auch wieder Gitter-QCD, also numerische Methoden, verwendet. Und wenn man das ausrechnet, also VQQ bar als Funktion von R, dann sieht es so Coulomb-artig aus und dann irgendwann wird es linear. Also hier ist es proportional zu R oder Sigma R, schreibt man meistens, und hier ist es proportional zu 1 durch R. Naja, und dann ist irgendwo verständlich, dass sowas passieren muss, denn offenbar, wenn das Potenzial linear ist, ist die Kraft konstant. Also egal, wie weit ich einen Quark vom anderen wegziehe, wird die Kraft nie schwächer. Das bedeutet, irgendwann habe ich immer eine gewisse nötige Energie erreicht, um halt ein Quark-Antiquark-Paar zu erzeugen und damit diesen Übergang von Bild 2 in Bild 3 zu realisieren. Und mein, dieses bisschen Bild, warum es zu so einem seltsamen Potenzial kommt, wenn man es halt ausrechnet, ich würde mal meinen, hundertprozentig verstanden ist es nicht, weil halt einfach QCD extrem schwierig auszurechnen ist. Aber was man in der Tat machen kann, ist, und das habe ich hier im Prinzip schon gezeichnet, man kann zum Beispiel in Gitter-QCD einen Quark und einen Antiquark irgendwo hinsetzen in einen gewissen Abstand und dann kann man die Energiedichte der Gluonen ausrechnen. Und das sieht halt irgendwo so zigarrenförmig aus. Also Gluonen bilden sich, man sagt, in einem Flussschlauch. Und dessen Durchmesser ist unabhängig von der Entfernung R. Und ich meine, wenn der Flussschlauch einen Durchmesser unabhängig von R hat, ist natürlich klar, dass die Energie, wenn ich das Quark-Antiquark-Paar ums Doppelte auseinanderziehe, auch in etwa doppelt so groß ist, wie es halt vorher war. Und das erklärt dieses lineare Anwachsen vom Potenzial. Und in Form von Feynman-Bildern, wenn ich das gleiche als allerletztes nochmal mal, würde man sich das halt so denken, man in der Elektrodynamik oder was, da gibt es, was hier oben in QED, hier QCD in der Elektrodynamik, gibt es halt irgendwie so sternförmige Feldlinien, die sich irgendwie ausbreiten und die werden halt wesentlich schnell schwächer. Und der Überlapp der Feldlinien gibt irgendwie die Energiedichte, also da hätte man irgendwie diese Linien, die eher so ballförmig das Feld umgeben. Aber hier haben wir halt so Gluonen, die ausgesendet werden. Und weil die Gluonen selber wieder wechselwirken, ziehen sie sich halt irgendwie selber an. Also so ungefähr, wie wenn man halt, naja, ein Netz von klebrigen Fäden oder sowas hat, ich meine, das wird sich auch wenn man so in den Lader oder was hinbläst, nie mehr aufpilzen oder ausbreiten durch den Raum, sondern weil sich die halt irgendwie zusammenhängen und immer stark anziehen, gibt es halt dann mehr oder weniger so dünne Linien von Gluonen, die von einem zum anderen gehen. Also, wie schon gesagt, das ist eher das gängige Bild, also es gibt da gewisse Evidenzen, wahrscheinlich auch experimentell, sicher numerisch, auch von phänomenologischer Sicht, aber also 100% dieses Phänomen des Confinements zu verstehen, ist sicher noch nicht gegeben. Es gibt auf Konferenzen immer wieder so Sessions, wo es über Confinement im Speziellen geht und wo man halt versucht, bessere Erklärungen oder Rechnungen, die sowas unterstützen oder widerlegen, versucht zu finden. Gut, also im Wesentlichen, nächstes Mal mache ich vielleicht noch ganz kleine Ergänzungen, aber ist dieses QCD-Kapitel damit auch abgeschlossen? Gerade mal eine Frage, das war jetzt relativ schnell. Ich nehme an, dass ihr das vielleicht in eurer Teilchenphysik-Vorlesung beim Sascha Vogel oder wer macht das momentan, vielleicht ohne ihn schon gehört habt, oder war das jetzt alles neu, was ich da... Also diese gratis Confinement oder was, das habt ihr schon mal gehört gehabt. Das war jetzt nicht so, weil das ist schon was Wichtiges. Wenn jetzt das nur ganz kurz erklärt wurde und nicht verständlich, dann wäre es schlecht. Aber so in etwa oder was ist das bekannt? Gut, also damit ist QCD für das Semester mäßig am Ende. Jetzt am Freitag machen wir den Higgs-Mechanismus noch und dann Mittwoch und Freitag nächste Woche halt das Standardmodell. Und dann ist die Vorlesung zu Ende. Gut, das war's für heute.